Ja, meine Lieben, der fünfte Tag. Wir haben das letzte Mal schon begonnen mit dem fünften Tag. Ich werde es ohnehin noch wiederholen. Wir sind noch nicht sehr weit gekommen. Zur Erinnerung, der vierte Tag davor war also diese relativ blutige Hochzeit, wo am Ende des Tages die Königspaare, also die drei Königspaare, insgesamt 6 Personen geköpft wurden.
Und der Köpfer
selber dann auch. Also der Köp, der mit dem Beil gekommen ist, ein Moor, also ein Schwarzer mit dem Beil. Und der köpft also die 6 Personen und wird dann selbst geköpft. Und die Körper und Köpfe der Königinnen und Könige werden in 6 Särge gelegt und der Kopf des Mohren in ein schwarzes Tuch gehüllt und in ein Kisterl gegeben. Und dann verlässt man also diesen Saal, das ist der Saal, wo man über 365 Stufen hinaufgegangen ist. Und dann begibt man sich zur Nachtruhe. Es ist klar, dass der Christian Rosenkreuz nicht gut schlafen kann in der Nacht, dass er lange munter bleibt. Und er hat als einziger ein Zimmer, das ein Fenster hat, hinaus auf den See. Und er sieht also dann Schlag Mitternacht, Feuerschein über dem See. Als er dann genauer hinschaut, sieht er, dass 7 Schiffe sich nahen, die um und um beleuchtet sind mit Lichtern und dass darüber eine Flamme schwebt über jedem der Schiffe, also ein großes Licht, und diese Schiffe legen eben an der Küste, und er beobachtet auch, wie unter der Leitung der Jungfrau Alkymia, jetzt steht es nicht mehr auf der Taufe, und ihrer Jungfrauen werden also die Särge von Bedienten gebracht und die werden auf die Schiffe verladen. Und auch das Kistchen mit dem Kopf vom Mohren. Also, und zwar auf jedes Schiff jeweils einer der Särge. Und das bekommt also nur der Christian Rosenkreuz mit. Die anderen 8 Auserwählten sozusagen haben die Zimmer eben nicht auf die Rückseite dorthin, wo der See ist. Und die kriegen das nicht mit. Das ist also wichtig. Und am nächsten Morgen steht der Christian Rosenkreuz sehr früh auf, also er hat offensichtlich nicht viel geschlafen, aber konnte auch nicht gut schlafen durch die ganzen Ereignisse, steht früh auf, ganz im Gegensatz, wenn ihr euch erinnert, zum vierten Tag, da hat er verschlafen, ist er fast spät gekommen, jetzt steht er ganz zeitig auf, geht mit seinem Knaben, der ihm als Diener zugeteilt ist, halt im ganzen Schloss herum und bittet ihm halt wieder etwas Besonderes ihm zu zeigen, und das tut der Knabe auch. Er führt ihn also in einen Saal, da ist eine Tür, da führen ein paar Treppenstufen hinunter, dann ist eine Eisentür, und auf der Eisentür ist eine Schrift angebracht in großen kupfernen Buchstaben. Und diese Schrift kündigt an, dass hier begraben liegt die Venus, die schönste Frau, die manchen hohen Mann um Glück, Ehre, Segen und Wohlfahrt gebracht hat. Also Venus ist hier begraben. Und der Knabe führt ihn also auch hinein, die Tür ist nicht verschlossen, es geht durch einen langen, finsteren Gang, bis man dann endlich zu dem eigentlichen Grabgewölbe kommt. Das ist dreieckig. In der Mitte steht ein Kupferkessel. Der Kupferkessel wird von 3 Figuren getragen, von den 3 Sphinxtieren eigentlich, also die dazugehören, also Stier, Löwe, Adler. Die tragen ihn, und im Kessel selber steht der Engel drinnen, also der vierte, der steht aber im Kessel drinnen und hält einen Baum. Und von diesem Baum fallen immer Früchte in den Kessel und verflüssigen sich in dem Kessel drinnen. Und aus dem Kessel gehen 3 Rohre zu Nebenkesselchen, also das verteilt sich auf drei kleine Kesselchen, was da herausfließt. Und es wird dann später auch klar sein, welche Bedeutung das hat, nämlich die Frau Venus selber haben Sie ja noch nicht gesehen, wo sie wirklich liegt. Da ist nämlich jetzt im Boden eingelassen eine kupferne Tür, die ist im Boden eingelassen und dort geht es erst hinunter zur eigentlichen Ruhestätte der Venus, die dort in so einem Himmelbett liegt. Es hat also Vorhänge rundherum Vorhang wird geöffnet, also er öffnet den Vorhang und sieht dort also die Venus liegen in ihrer ganzen Schönheit, in ihrer ganzen bloßen Schönheit liegt er sie dort liegen, wie tot, regungslos. Und dahinter ist eine Tafel angebracht und dort steht drauf, wenn die Frucht meines Baumes wird vollends verschmelzen, werde ich aufwachen und eine Mutter sein eines Königs. Also, merkwürdige Bilder. Aber warum jetzt gerade da die Frau Venus? Venus hat immer was mit der Liebe zu tun, mit den Liebeskräften. Womit hängen die Liebeskräfte noch zusammen? Wenn man es jetzt wirklich bis ins Physische hinein betrachtet, dann hängt es auch mit den Fortpflanzungskräften zusammen, mit den Reproduktionskräften. Das sind eigentlich die allerstärksten Lebenskräfte, die es gibt. Und das ist nur die Steigerung der normalen Lebenskräfte, die den Körper immer wieder erneuern. Aber die Reproduktionskräfte sind überhaupt so stark, dass sie überhaupt ein ganz neues Wesen hervorbringen können. Also das heißt, es geht in Wahrheit um diese allerstärksten Lebenskräfte. Um die geht's. Weil die Aufgabe, die diesen neuen Auserwählten, also Christian Rosenkreuz plus die acht anderen, gestellt ist, ist ja diese sechs königlichen Personen wieder zum Leben zu erwecken. Das ist ihre Aufgabe. Und das Ganze ist ja ein Bild dafür, einerseits einmal für neue Erkenntniskräfte, die kommen, also die Verstandeskopfkräfte einmal weg. Die müssen einmal schweigen. Das ist eigentlich mit dem Bild der Köpfung gemeint auf der einen Ebene, dass diese Verstandeskräfte zu schweigen haben. Das heißt, dass jetzt einmal, um überhaupt den geistigen Weg weitergehen zu können, um zu einer geistigen Erkenntnis einmal zu kommen, muss das Kopfwissen schweigen. Das heißt, ich muss so weit sein, dass ich alles das, was ich erlernt habe, was ich verstanden habe, was ich mit dem Verstand durchschaut habe, völlig beiseite. Also ich muss auch beiseite legen, zum Beispiel als Anthroposoph, Dr. Steiner hat dort und dort das und das gesagt. Mit dem komme ich jetzt nicht weiter. Das muss vollkommen weg und muss durch ein neues, lebendiges Denken, ein lebendig schauendes Denken vielleicht ersetzt werden. Ja, weil aus dem kommen ja ursprünglich die Begriffe auch. Also wenn ich jetzt nur beim Denken bleibe, woher kommt denn der Begriff? Die Begriffe sind das Abgetötete, was überbleibt, wenn so ein lebendiger Gestaltungsprozess in uns sich abspielt, der im Grunde derselbe Prozess ist, der draußen zum Beispiel jetzt eine Pflanze bildet. Wenn ich nachdenke über die Pflanze und mir einen Begriff von dieser Pflanze schaffe, dann ist es der letzte, müdeste Schatten derselben Kräfte, die da draußen die Pflanze bauen, die schaffen in mir diesen Gedanken. Aber es ist nur eben abgetötet, normalerweise, wenn ich es im Verstandesdenken habe. Also was wir normal im begrifflichen Denken haben, ist das Abgetötete nur. Und wir merken diesen Lebensprozess nicht. Und aufsteigen zum Beispiel imaginativen Erkenntnis als nächste Stufe, also lebendiges Denken, bildhaftes Denken, imaginatives Denken, dann arbeite ich genau mit diesen Bildekräften, die draußen auch die Pflanze bilden zum Beispiel, oder die ein Tier bilden, die das Haserl bilden oder einen Löwen bilden, was auch immer. Mit ein Grund, warum dieser Kessel mit den Sphinx-Tieren war im Übrigen. Und das, die ganzen Kräfte sich vereinigend in der Menschen- oder Engelsgestalt. Also, das heißt, Engelsgestalt ist ja im Grunde sozusagen die Zielvorstellung, auf die der Mensch sich hin entwickelt, einmal als nächste Stufe. Und also es geht darum, die abgetöteten Verstandeskräfte oder ja, die verstandesmäßigen Begriffe loszuwerden und zu ersetzen durch ein wirklich bewusstes Erleben dieser lebendigen Bildekräfte, aus denen auch diese Begriffe herausgeschneit sind. Und dazu braucht man diese Venuskräfte. Das sind die Venuskräfte. Das sind die pursten, die intensivsten Lebenskräfte. Also Venus ist hier, wenn man Venus mit Liebe zusammenbringt, kann man ja eben verschiedene Seiten sehen. Wenn man es heute irgendwo sagt, Venus, dann denkt jeder an was Erotisches oder so. Also das heißt, das ist aber eigentlich ja nicht gemeint. Das ist ein Nebeneffekt, der sich ergibt, wenn diese Kräfte im Bewusstsein wirken, so unterschwellig im Bewusstsein, und dann Begierde dazukommt, als der Allleib mit Begierde sich darauf richtet, dann kommt halt mehr dieses erotische Element. Das ist ein astralisches Element.
Die Liebe ist so vielfältig.
Die ist so vielfältig, ja.
Da gibt es kein Ende.
Ja, ja.
Kein oben, kein unten.
Genau, genau. Also, was jetzt für das alchemische Werk eben gebraucht wird, sind wirklich diese ganz reinen, puren Lebenskräfte, die eben normalerweise mit überhaupt keinem Bewusstsein verbunden sind. Das sind die Kräfte, die uns wachsen machen, das sind die Kräfte, die wirklich in der Fortpflanzung wirken, aber eben gerade nicht was zu tun haben mit dem astralisch Triebhaften, das ich dabei erlebe, sondern die Lebenskraft selber, die Befruchtung durchführt. Diese Kräfte, die da drin wirken, von dem haben wir ja überhaupt kein Bewusstsein. Also auch im Liebesakt oder so hat man von dem ja in der Regel kein Bewusstsein, dass jetzt die Zeugung sozusagen wirklich stattfindet. Das ist der Moment, wo diese Kräfte am allerstärksten da sind und wo sich das Tor ja öffnet ganz weit, dass die kosmischen Kräfte hereinwirken. Und dann dauert es ja immer noch eine Weile, bis sich wirklich fest der sich inkarnierende Menschenkeim mit dem verbindet. Das ist erst so ab dem 17. Tag, also in der dritten Woche nach der Befruchtung, entscheidet sich es eigentlich erst so richtig, ob der geistige Wesenskern, eben dieses befruchtete Ei wirklich ergreift.
Aber 3 mal 7 ist 21.
Ja, ja, ja. Es ist. Steiner sagt also um den 17. Tag, das ist in der dritten Woche, weil die dritte Woche, das ist ungefähr die Mitte der dritten Woche. Ist aber jetzt bitte nicht so auf Punkt und Komma zu nehmen, das kann sich verschieben, aber es ist, so wie 7 Jahresperioden auch nicht immer genau exakt Zahnwechsel, aha, ich bin 7, Zahnwechsel, das, so passiert das ja nicht, das ist ja Übergangs, das dauert.
Stärkeres Bewusstsein ist im Labor, also bei der künstlichen Befruchtung. Da weiß man ja, wenn man also
ja, ja, natürlich.
Die Injektion oder ich war noch nicht dabei, weiß nicht, wie das Gerät ist, aber
ja, ja, ja.
Die Eier zusammenführt oder die
den Samen, ja, ja.
Das Ei, dann weiß man wohl, wann das ist.
Richtig. Aber das ist schon, aber das ist trotzdem, es ist eine andere Art des Bewusstseins, weil es eins von außen Beobachtendes ist. Ja. Während, was ich jetzt gemeint habe, ist das von innen Erlebende. Sozusagen. Also das heißt, es wäre nur da, wenn jetzt das liebende Paar spüren würde, jetzt hat die Befruchtung stattgefunden.
Vielleicht spüren sie es nachher.
Ja.
Wenn sie wissen,
ja.
Ich bin schwanger.
Ja, dann erinnert sie sich, ja, das war da, das ist schon richtig. Aber nein, normalerweise haben wir für diese Lebenskräfte nur Schlafbewusstsein. Also wirklich, und zwar traumloser Schlaf. Traumloser Schlaf. Während das, wie soll ich sagen, bei dem erotischen Element, also bei dem astralischen, ist es so eigentlich ein traumhaftes Bewusstsein. Ist ja auch kein so klares, gegenständliches Bewusstsein, sondern ein traumartiges Bewusstsein. Es kann heller, weniger hell sein, je nachdem.
Ja, wenn die Menschen nicht träumen würden, dann geben sie keine Liebe, keine Körper.
Ja, sicher.
Das ist wichtig.
Absolut. Absolut. Das ist natürlich auch einfach der kritische Punkt da jetzt bei der Begegnung mit der Venus oder da die richtige Seite zu finden. Weil er darf jetzt überhaupt nicht heran, also an diese begierdenhaften Kräfte, sondern es geht um die, in dem Fall ganz absolut um die reine, pure, höchste, stärkste Lebenskraft. Und die muss eben gerade völlig frei von dem astralischen Element hier sein. Nur das ist geeignet, also jetzt auf erster Ebene einmal die neuen Erkenntniskräfte zu bringen. Das heißt de facto zum Beispiel, wenn wir es jetzt übertragen in eine allgemeine Erkenntnissituation, das heißt, dieses lebendige Denken muss völlig frei sein von dem Wunsch, es möge das Ergebnis so oder so sein oder ich habe für irgendwas mehr bevorzugen. Wenn die sagt, die ganze Geisteswissenschaft ist Unsinn, dann muss ich das sozusagen auch zur Kenntnis nehmen. Wenn das klar ist, wird es nicht sagen, aber es wird zum Beispiel gegenüber vielen Seelenvorstellungen, die es gibt, die es auch im Anthroposophischen gibt, wo es also Fehlinterpretationen sind, wo es also Interpretationen sind im, wie soll ich sagen, platonisch-aristotelischen Bild mit der Seele, die da irgendwo schwebt oder so. Das sind Bilder, die eigentlich großteils irreführend sind. Und wo vielleicht mitschwingt ein bisschen so, naja, kann man nicht doch ein bisschen was vom irdischen Bewusstsein mitnehmen, so wie mich halt da gefühlt, das ist dann, da kommt man also sofort auf Abwege.
Naja, du hast letztens beim letzten Vortrag was Gutes, also für mich Gutes,
ja,
gesagt, dass man auch das Gegenbild auch haben soll.
Ja, absolut.
Und da irgendwo zwischen dem einen Bild und dem Gegenbild liegt die Wahrheit.
Ja.
Aber das Gegenbild ist im Auge, meinst du das? Oder?
Nein, ich
meine
schon geistiger.
Er meint also zu, wenn sie ein bestimmtes Bild oder eine bestimmte Wahrheit dir offenbart, musst du eigentlich auch die gegenteilige Seite sehen, die nämlich auch eine Wahrheit ist.
Das kann aber dann wieder negativ sein.
Ja.
Es ein göttliches Ideal,
und
das ist, dass das überhaupt zu finden, das Gegenbild.
Ja. Also man muss sozusagen, weiß ich nicht, wenn ich jetzt da von dem Ideal des Lebens oder von den stärksten Lebenskräften spreche, dann muss ich eigentlich im Hintergrund sehen die Notwendigkeit der Todeskräfte. Und was bringen mir die? Die muss ich sehen, weil wenn nur das Leben wäre, dann gäbe es die ganze Schöpfung nicht. Ja. Dann gäbe es die Schöpfung in unserer Art nicht. Es würde zum Beispiel nie bis zum Physischen kommen, wirklich Physischen kommen, so wie wir es halt jetzt haben. Dazu muss das Leben ersterben. Sonst hätte man keinen Boden, auf dem man gehen können. könnten.
Das Gegenbild von der Venus zu finden, das ist eine Aufgabe.
Ja.
Vielleicht ist der Mars kämpferischer, weißt du? Mhm. Nicht Hingabe,
ja.
Sondern kämpferischer.
Ja.
Auf jeden Fall schwarz.
Muss nicht sein.
Ja, ist sicher ein gutes Bild. Nicht umsonst sind Venus und Mars die zwei Zeichen für Mandel und Weibel zum Beispiel. Also, das passt schon. Ja, und jedenfalls, als sie dann herauskommen aus dem Gemach und die Tür wieder diese Kupfertür im Boden verschlossen haben, kommt gerade der kleine Cupido, also der Sohn der Venus, herbeigeflattert und ist ziemlich erschrocken, weil niemand die Grabstätte sozusagen oder die Ruhestätte der Venus besuchen darf. Das ist also ganz gefährlich. Ja klar, diese puren Lebenskräfte zu schauen, ist unheimlich gefährlich in Wahrheit. Ich meine, das waren zum Beispiel die Kräfte, die die Atlantis zum Untergang gebracht haben. Nicht wahr? Der Missbrauch dieser Lebenskräfte. Weil sie zu schauen jetzt heißt im Prinzip, also ich bin geistig in der geistigen Entwicklung so weit, dass ich diese Kräfte wirklich erleben kann und bis zu einem gewissen Grad dann auch handhaben kann. Also das heißt, schauen kann ich sie ja nur, indem ich sie bewusst in mir tätig mache. Nur dadurch kann ich sie schauen. Also das heißt, in dem Moment, wo ich die Lebenskräfte schaue, arbeite ich zumindest im Denken schon mit diesen Kräften, sonst könnte ich sie nicht schauen. Das heißt, dieselben Kräfte, die diese Imagination aufbauen, sind dieselben Kräfte, die ich eigentlich schaue. Also das ist die Erkenntnis dieser lebensspendenden Kräfte, die erlebe ich dadurch, dass sie genau dieses imaginative Bild formen. Darin erlebe ich sie. Und das heißt, ich setze sie in Tätigkeit. Und wenn ich sie falsch oder missbräuchlich in Tätigkeit setze, missbräuchlich heißt eben im Sinne des Eigennutzes, und Eigennutz ist dabei schon unheimlich heikel, weil Dinge, die man im Normalleben nicht im Mindesten als Eigennutz empfinden würde, sind auf der Ebene schon fatal. Weil da ist wirklich die feinste egoistische Empfindung sozusagen, die mitschwingt, verdirbt das Ganze schon und verwandelt diese Kräfte in Zerstörungskräfte, in Todeskräfte. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt, das ist ein ganz starker Punkt zum Beispiel bei der Arrhythmie. Die Arrhythmie arbeitet mit diesen Kräften. Die kann, wenn sie gut gemacht ist, unheimlich starke Lebenskräfte weitergeben. Wenn eine Spur, ein Hauch von dem oben, von dem, wo es geköpft gehört, reinkommt, ein Hauch. Und das heißt, ein Hauch, dass ich im Moment ich es tue, mit dem Verstand kontrolliere, was ich tue. Wandelt sich die ganze Kraft, die da drinnen ist, in Todeskraft um. Das muss man sich vorstellen. Und die wirkt. Die wirkt genauso wie die belebende Kraft. Dann wird das Heil-Arrhythmie krankmachende Arrhythmie. So stark ist das. Das heißt, so groß ist die Verantwortung, mit diesen Dingen umzugehen. Und bei der Arrhythmie ist es am stärksten, es ist bei den anderen Künsten natürlich auch da. Also es ist bei der Sprache da, es wäre das Nächste, wo das ganz wesentlich ist. Es ist da bei der Musik. Da ist es noch eine Spur unproblematisch, weil bei der Musik ist es schon sehr schwer, den musikalischen Klang an Egoismus mitzugeben. Das wird schon schwieriger irgendwie.
Ja, wenn sich der Tenor jetzt sagt...
Ja, natürlich, natürlich. Ist schon klar. Es ist schon klar. Aber es ist im Vergleich, also zur Arrhythmie, zur Sprache, ist es bei der Musik schon noch ein bisschen milder, und dann kommen wir zu den bildenden Künsten, da wird es noch schwächer. Also am gefährlichsten ist es bei der Arrhythmie. Arrhythmie wäre in dem Sinn da die Spitze irgendwo, weil die wirklich auch bis zum Lebensgeist drauf geht, von der Wirkung her. Und
also ich finde, bei der Musik sind oft die Menschen so ein bisschen weltflüchtig.
Ja.
Das ewige Üben und Eckerzeit für den Nächsten.
Ja, sicher.
Das ist ein Welt, so
ja.
Können.
Ja. Das stimmt. Wobei bei diesen ganzen Dingen am schlimmsten sind dann nämlich diese ganzen feinen, versteckten Egoismen, die gar nicht jetzt so grob luziferisch sind, da ich bin der Größte und Schönste, und Dinge sind die feinen. Also zum Beispiel, wenn ich das bei der Arrhythmie erwähne, es geht darum, dass ich im Moment des Tuns die Verstandeskontrolle loswerden muss. Das ist der Egoismus drin. Und gar nicht, ich bin so toll oder ich mache das so schön, sondern dass ich einfach den Verstand in die Tätigkeit einmische. Dann töte ich es ab, und man muss sich vorstellen, das ist wie eine riesige, gewaltige, lebendige Kraft, die in einem Sekundenbruchteil wie ein Keil erstarrt und zu einem spitzen Dolch wird, der mit der Bewegung mitfährt. So muss man sich das vorstellen. Es ist, weil da ist eine unheimliche Lebenskraft, die lebt davon, dass die hat keine Schärfe, keine Härte, sondern die hat bildende Kraft. Und die wird in einem Moment erstarrt und durchbohrt eigentlich die Seele, nicht nur die Seele, auch die Lebenskräfte der Anwesenden. Das ist der Punkt. Also bei der Sprache ist das etwas gemildert, aber natürlich auch da, weil Sprache ist ja im Grunde eine verkleinernde Arrhythmie. Arrhythmisiere da mit dem Sprachorganismus, ohne es halt groß hinaus in den Körper zu tragen. Aber es ist eine sozusagen eine reduzierte Arrhythmie irgendwo. Aber das Prinzip bleibt dasselbe, dann habe ich halt da auch ein Schwert, und zwar ist es dann ein eisernes Schwert. In den apokalyptischen Siegeln, da gibt es das Bild mit dem Feuerschwert, das da aus dem Mund kommt. Das Feuerschwert ist das Gute, das ist das Geistige, das ist kein böses Schwert, das ist die zündende Kraft des Geistes. Aber es kann auch sehr wohl ein ganz scharfes Marsartiges Eisenschwert sozusagen, ein Stahlschwert, bildlich gesprochen als Bild. Dann ist es eben dieses verhärtete Flammenschwert, das zu Eisen gerinnt. Das ist vorher, muss man sich vorstellen, es ist die, von mir aus die Kraft des Eisens, aber ganz in Feuer verwandelt. Man müsste sich so die Hitze des glühendsten Eisens vorstellen, und jetzt denkt man sich nur mehr die Hitze, das Feuer, und das Eisen denke ich mir weg, das Stoffliche. Dann habe ich das Feuerschwert. Und in dem Moment, wo das aber erstarrt, wird es geschliffenes Eisen, geschliffener Stahl. Und der durchbohrt. Und Worte können auch genug. Ja. Genug durchbohren.
Bewegen wir uns als Menschen nicht immer in der Mitte oder im Ideal?
Naja, ja, sicher. Also
Feuerschwert ist ideal.
Das ist das eine Ideal, und das andere ist das Negativbild dazu. Beide sind kaum zu erreichen. Beide sind kaum zu erreichen. Die Frage ist nur, wenn ich es jetzt also ganz bewusst zum Beispiel in einer kultischen Handlung oder sei es auch in einer Aufführung mache, weil eigentlich ist so eine Arrhythmie-Aufführung oder Mysterien-Dramen-Aufführung ist ja eigentlich eine kultische Handlung. In Wahrheit, und wirkt auch so.
Theateraufführung auch.
Ja, natürlich. Und da ist es dann natürlich stärker von der Wirkung her. Also das heißt, da muss man noch viel mehr aufpassen als jetzt im Alltagsgespräch. Also je gehobener sozusagen der Rahmen ist, in dem ich mich bewege, umso gefährlicher wird es. Kann natürlich auch in einem Gespräch sein, wenn ich das bewusst einsetzen will, kann das auch sehr gefährlich werden. Und Worte können zum Beispiel unheimlich verletzend sein. Und zwar nämlich, wenn es wer beherrscht, sozusagen wirklich so, dass sie genau den am wunden Punkt treffen. Und das tut dann so weh und zerstört unheimlich viel.
Das soll ja der Doppelgänger sein, habe ich gelesen, der das dann führt.
Ja.
Worte.
Ja.
Der eigene Doppelgänger.
Ja, klar.
Der weiß das ganz genau.
Der weiß das ganz genau. Also diese Dinge sind...
Bemühen und blauen dein Leben lang.
Ja, ich meine, es geht immer darum, dass, wie soll ich sagen, die Verantwortungsfähigkeit, mit diesen Kräften umzugehen, Schritt hält mit der Entwicklung dieser Kräfte. Also dass ich nicht sozusagen diese Kräfte zu früh irgendwie locker mache, bevor ich sie noch führen kann entsprechend und bevor ich sie rein genug verwenden kann.
Ja, aber der Mensch ist doch immer so, dass er über, also ich bin zumindest, über die Grenze einmal drüber steigt und dann sich wundert.
Das passiert eh. Man muss nur aufpassen, dass man dann, und das wissen wir ja eh, also gerade in esoterischen Gemeinschaften, wo man gemeinsam geistig strebt, wenn da nicht alle diese goldene Regel beachten, drei Schritte in der Moral auf einen in der Erkenntnis, so als Grundfaustregel, dann verstärke ich zumindest auch die negativen Kräfte. Wenn ich ein Pech habe, vermehrt die negativen Kräfte.
Nerven ja. Mit den Ausrutschen. Ne?
Ja. Und dann...
Dann kommen sie noch stärker raus.
Ja. Und darum, das betrifft alle esoterischen Gemeinschaften oder so, ist immer die Gefahr sehr groß, dass es dann sozusagen unter Anführungszeichen Mord und Totschlag gibt. Also das heißt, dass es scharfe Auseinandersetzungen gibt, Auseinandersetzungen, die vom menschlichen Niveau nicht dem entsprechen, wie es eigentlich sein sollte. Sondern wo eben man bewusst den anderen niederkämpfen will und Recht behalten will und weiß Gott was. Und die Kräfte aber, die dahinter stecken, sind eben so, dass sie wirklich den anderen schädigen bis zu einem gewissen Grad. Also mit dieser Problematik ist jetzt da der Christian Rosenkreuz sozusagen, mit der muss er sich auseinandersetzen und dass er es verbotenerweise sieht, ist eh dann so ein kleiner Makel. Aber er muss es andererseits sehen. Aber es ist selbst bei ihm ist es so, dass er eigentlich auch nicht alles hätte sehen sollen oder dürfen. Also, weil sonst wäre er auch schon völlig fertig am Ende der Entwicklung.
Durch den Cupido wird es aber bewusster.
Ja, durch den wird es einmal bewusster. Und die zwei schweigen jedenfalls, also der Christian Rosenkreuz und der Knabe. Und der Cupido fragt eh nicht weiter, tut nur jetzt die Kupfertür verriegeln. Der Punkt ist nämlich, offen war das Ganze überhaupt nicht deswegen, weil am Vortag die 6 Särge von dort geholt wurden. Deswegen war es überhaupt offen, sonst ist das...
So nah ist es beieinander.
Ja. So nah ist es beisammen. Da haben wir wieder genau das, die Gegenbilder. So nah ist es beisammen. Und...
Ja, vielleicht ist der Sarg das Gegenbild zur Venus.
Der Sarg ist überhaupt einmal ein Bild für den physischen Leib, für den rein physischen, physisch-stofflichen von mir aus. Von dem kommt es eigentlich. Und beim Sarg ist es eh klar, die Masse sind dem menschlichen Körper angepasst. Da ist es klar. Aber dasselbe Bild ist zum Beispiel Arche Noah oder was im Großen. Diese Dinge. Die Masse haben was zu tun mit der Menschengestalt. Das ist sozusagen oder auch der salomonische Tempel dann. Der Tempelbau. Hat auch was, die Masse des Tempels. Die haben auch etwas zu tun mit den Körpermassen, mit den physischen Körpermassen des Menschen, mit den Proportionen. Also es geht nicht darum, wie groß das ist, sondern das Verhältnis der Seiten zueinander.
Die Pyramiden.
Ja.
Verhältnisbauten.
Ja, sicher. In der Architektur steckt immer der ganze Mensch auch drinnen. Also das. Heute weiß ich nicht, was da steckt, aber manchmal.
Im Ferrari stecken auch die Menschenmasse
drin. Ja, genau.
Was? In dem alten Auto, ja?
Na ja, sicher. Das ist ja alles auf einen Zentimeter ausgerechnet. Oder auf einen Millimeter.
Ja, natürlich.
Ist bei Ferrari speziell, oder?
Ja, bei jedem Auto. Beim Sportauto.
Ah ja, wahrscheinlich.
Ja. Naja, es ist ja sogar so, also bei so ich meine, es ist natürlich irgendwo an der Grenze, weil man erweitert natürlich den Ariman und wenn du so ein Ferrari fährst, man sieht ja der Lucifer auch, die rote Lackierung und so ist der Lucifer an der Oberfläche, aber unter der Haube ist der Herr Ariman. Und das ist auch eine sehr spezielle Beziehung natürlich, mit der wir uns aber in unserer Zeit, also wir, jeder halt mit irgendeinem Zipfel irgendwo auseinandersetzen müssen. Zum Beispiel so ein Rennfahrer, die wird wirklich fahren mit sowas, Rennen fahren. Also nicht irgendeiner, der sich halt leisten kann und eh nicht fahren kann in Wahrheit, aber sitzt halt im Ferrari drin, sondern einer, der das Auto wirklich beherrscht. Der integriert das ja komplett in sein Körperschema. Also was heißt das? Er integriert es in sein Körperschema, das heißt, er dehnt in Wahrheit seinen ganzen Ätherleib darüber aus. Und er spürt, wenn hinten irgendwo, der irgendwo ausstreift oder ein anderer, der spürt es. Er spürt es. Er ist so, als würde er steckt mit seinem Bewusstsein drinnen. Dass das möglich ist, weiß man eh schon längere Zeit, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, es gibt ja dieses Gummihand-Experiment. Habe ich das schon erzählt? Na, kann man ganz leicht ausprobieren, man braucht nur einen zweiten dazu. Eine Gummihand, also einen Gummihandschuh zum Beispiel ein bisschen ausstopfen, dass er wirklich wie eine Hand ausschaut und dann legt man den Gummihandschuh auf den Tisch. Die eigene Hand unter den Tisch und jetzt ein zweiter streichelt deine Hand unter dem Tisch und im gleichen Rhythmus oben die Gummihand. Und innerhalb kürzester Zeit spürst du die Streicheleinheiten nicht auf deiner Hand, sondern da. Du bist fest überzeugt da, du spürst das. Du hast sogar das Gefühl, der Arm geht da in die Gummihand hinein. Also das hängt eben mit dem Ätherleib zusammen, der durchaus sich vom physischen Leib lösen kann und in auch etwas Totes hineinfahren kann mit einer gewissen Weise. Und das Alleb geht natürlich auch mit dann. Und das heißt, es ist wirklich eine gewisse Empfindung dafür da.
Aber manchmal hört man ja die Menschen auch sagen, wenn sie ihr Auto suchen, ja, wo stehe ich denn heute?
Ja.
Wo will das Auto nicht, wo stehe ich?
Ja. Ja, sicher. Ich meine, das ist heute bei den meisten diese heilige Kuh, das Auto, weil sie es wirklich also in ihre ganze Persönlichkeit integrieren. Das gehört dazu. Daher tut's weh, wenn irgendein Kratzer drauf ist. Und, das ist wie wenn's das selber schneidest. Weil es wirklich so stark integriert ist. Und das ist natürlich eine totale Verschmelzung mit den arimanischen Kräften, aber das ist halt die Auseinandersetzung, die wir in unserer Zeit haben. Jeder hat es irgendwo. Weil selbst wenn ich einen Lichtschalter betätige, bin ich schon irgendwo damit konfrontiert. Wenn ich denn in meiner Wohnung immer denselben, den ich schon blind finde, mit dem bin ich auch stark verbunden. Vielleicht nicht so stark wie jetzt bei dem Phänomen, aber trotzdem. Also das Das kommt.
Wenn es ganz gut funktioniert, bemerkt man das sofort. Eine Veränderung.
Ja, ja, man merkt es sowieso. Sowieso. Und das Auto, wenn du ein Auto kennst, oder was, wenn irgendein Geräusch ist anders oder irgendwas, du spürst das geradezu. Irgendwas ist da. Und genauso halt natürlich das Ding mit den Handys, wenn du die Jungen anschaust, nein, die Eltern auch schon. Wurst geht, ja. Sie stehen bei der Station, sie gehen über die Straße, Steffen Hartmann so lieb gesagt, ja, früher sind sie mit der Bibel gegangen, heute gehen sie mit dem Handy. In Herzhöhe schön halten und immer studieren, was da drin steht. Es ist also Ariman anbeten im Grunde. Und zwar Ariman anbeten in dem Sinn, wirklich sich verbinden damit. Das Integrieren. Es wird wirklich in die eigenen Ätherkräfte integriert. Ja. Also das ist eine ganz starke...
Heute hat die Kronenzeitung tituliert, die Handys machen unsere Kinder krank.
Ja, der Orthopäde. Ich habe auch nur vorne. Ich habe gedacht, die kaufen heute. Und dann die zweite Zeile war, die Orthopäden Haltungsschäden. Na, wenn es so das. Es geht ja noch viel tiefer.
So wird es gebraucht.
Das ist tiefer. Die Oberfläche. Ja, aber das ist halt unsere Zeit heute. Das steht halt unter der Auseinandersetzung mit dem Ariman. Und weil letztlich er ja trotzdem notwendige Kräfte bringt, sie müssen nur halt, sie dürfen nicht uns führen, sondern es muss umgekehrt sein. Und das müssen wir halt lernen. Letztlich, so wie wir gelernt haben, bis zu einem gewissen Grad mit den luziferischen Kräften umzugehen und dem Kunst abzugewinnen zum Beispiel. Es kommt ja eigentlich die Ästhetik aus dem luziferischen.
Ja, und Ariman ist Bewusstsein.
Ariman ist Bewusstsein, natürlich. Und wir sind im Bewusstseins-Seelenzeitalter, kommt dazu, also wir müssen ununterbrochen mit ihm umgehen irgendwo. Und man sieht eben ja, wie eng das beisammen liegt. Also daher kommen die Särge auch von dort. Ja, und eines ist noch, also bevor sie jetzt aus dem Gewölbe ganz rausgehen, also auch durch die Eisentür und wieder die Stufen hinauf, macht der Cupido noch Folgendes: einen seiner Pfeile taucht er die Spitze in eines dieser flackernden Lichter, die da unten sind, und dann stupst er damit den Christian Rosenkreuz auf die Hand. Und dann gehen sie hinauf in den großen Saal, da treffen sie auch die anderen, und oben im Saal sagt der Cupido also zum Christian Rosenkreuz, er möge also die Hand noch einmal herzeigen, und dann sieht er, dass da ein Tröpfchen Blut gekommen ist, und verkündet dann vor allen, also sie mögen alle auf ihn Acht geben, er werde in Kürze seine Jahre ablegen. Er werde in Kürze seine Jahre ablegen, das heißt so viel wie sich verjüngen. Das war ja schon am Vorabend irgendwo das Gespräch darüber. Also das heißt, er wird diese Lebens... Nein, der Cupido sagt das, der Cupido sagt das.
Ich habe jetzt auch gedacht,
das ist... Nein, der Cupido sagt das. Der Christian Rosenkreuz sagt es nur insofern, als er die Geschichte erzählt, weil es ist ja in Ich-Form eigentlich, die ganze Erzählung. Ist vielleicht auch wichtig, also das zu wissen, dass es in Ich-Form ist, die Erzählung. Die ganze Geschichte erzählt der Christian Rosenkreuz. Naja, es wird jetzt alles zur Abfahrt gerüstet. Also zunächst einmal versammeln sich alle im Hof draußen, sagen wir es einmal so, Schritt für Schritt. Die Jungfrau Alchimia ist natürlich wieder dabei mit ihren Jungfrauen, in schwarzen Samt gekleidet, mit dem Lorbeerzweig. Alle Jungfrauen haben Lorbeerzweige, auch die Jungfrau Alchimia. Und man kommt also in den Hof hinaus jetzt und im Hof draußen stehen jetzt 6 Särge. Sind nicht die 6 Särge von oben, weil der Christian Rosenkreuz war der Einzige, der gesehen hat, dass die in der Nacht schon verladen wurden. Jetzt werden diese, sie stehen dort aber wieder 6 Särge und natürlich alle anderen glauben, dass darin diese königlichen Personen sind. Und es wird dann ein ziemliches Brimborium gemacht, also ein großer, pathetischer Trauermarsch setzt sich in Bewegung. Also bei jedem der 6 Särge sind 8 Träger, also jeder Bruder hat 8 Träger. Und sie werden jetzt zur Grabstätte getragen und feierlich werden die Särge in der Erde versenkt. Und das heißt, die anderen wissen nicht, dass die Körper der königlichen Personen schon längst an Bord sind bei den Schiffen. Es wird aber sehr wohl gesagt, dass es eben jetzt die Aufgabe dieser insgesamt 9 Auserwählten ist, die königlichen Personen wieder zum Leben zu erwecken, und dazu müsse man diese Schiffe besteigen, 7 Schiffe, und müsse über den See hinausfahren. Von dort geht es durch eine Meeresenge hinaus aufs offene Meer, und dann müssten sie fahren bis zum Turm Olympia. Und dort würde das alchymische Werk zu vollenden sein, eben durch diese Gemeinschaft der 9 Auserwählten. Und so geschieht es auch, also man geht an Bord, die Schiffe sind jetzt so, dass jedes der Schiffe, es genügen 2 Leute, um das Schiff zu steuern, also 2 Schiffer sozusagen sind auf jedem Schiff, die das Schiff steuern, obwohl es eigentlich sehr große Schiffe sind. Und Musikanten sind am Ufer. Und jetzt lese ich euch ein bisschen vor, wie das ausschaut mit den Schiffen. Also, jedes unserer Schiffe hatte eine große Fahne und ein besonderes Zeichen. 5 davon trugen als Zeichen einen der 5 regelmäßigen Körper, jedes einen eigenen. Also, was sind die 5 regelmäßigen Körper? Das sind die 5 platonischen Körper. Das ist das Tetraeder. Also, wisst ihr, wie ein Tetraeder ausschaut? Das hat Dreiecksflächen. Ich zeige euch das. Ich werde es da finden. Mein Buch sind es nicht aufgezeichnet. Sekunde. Verbinden. Gleich kommt es. Platonische Körper. Ja. Da haben wir es ja. Also der Tetraeder mit den Dreiecksflächen, dann kommt der Oktaeder, der hat auch 3 Dreiecksflächen, aber er hat 8 insgesamt, da war es der Okta, 8 Flächen, dann der Ikosaeder, das ist der 20 Flächen, sind wieder Dreiecke, aber 20 Dreiecke insgesamt. Dann kommt der Dodekaeder, das heißt 12 Flächen, allerdings sind es jetzt 5 Ecke. Keine Dreiecke, mit Dreiecken geht es nicht. Und dann gibt es den Würfel, auch Hexaeder genannt. Hexa, 6 Flächen. Flächen. Also es werden ja sechs Flächen, die jetzt in dem Fall gerade gratis sind.
Aber das ist ja das, was da vorhin ein, wenn man jung war, hat es eine Milchpacke gegeben.
Tetrapack, ja, genau. Genau, ganz genau.
Der erste Platz
war dann weg. Ja, genau.
Und das seht ihr unten auch, ich weiß, daneben steht, ja, der Platon zum Beispiel hat das auch den Elementen zugeordnet. Ja. Also das Tetraeder ist das leichteste, beweglichste sozusagen, den Feuer, und dann geht es Oktaeder, Luft, Ikosaeder, Wasser, Dodekaeder, Kosmos, den überspringen wir mal, und der Würfel Erde.
Ja.
Erde. Also das, der Dodekaeder wäre dann das fünfte Element, das wäre das Ätherische. Mhm. Was das der Aristoteles dann genannt hat, die Quintessenz. Ja. Quintessenz, ja.
Da waren ja fünf Ecken.
Genau.
Zwölf, wo der Grundsteinspruch
von
hineingegeben wurde.
Genau.
Und 1913 war
ja, das. Genau. Genau, Grundsteinlegung fürs erste Goetheanum.
Das erste Goetheanum, das ist ja jetzt auch noch immer.
Ja, genau.
Jetzt ist das zu kämpfen.
Ja. Also das heißt, wenn er jetzt da zum Beispiel diese Elemente, diese Körper bringt, das habe ich eh schon gesagt, hängt das zum Beispiel auch mit den Elementen natürlich zusammen. Ja. Also ist auch ein Hinweis darauf. Mhm. Also es sind alle Elemente da vereint, eben auch das fünfte Element.
Also das Ätherische.
Das Ätherische, also das hängt eben mit diesen ganz starken Lebenskräften zusammen. Also das schließt unmittelbar an die Geschichte mit der Venus an. Mhm. Mhm. Also sozusagen nur die Elemente, die physische Welt aufbauen, reichen nicht. Also Feuer, Luft, Wasser, Erde. Sondern es muss das fünfte auch dazu kommen. Also fünf trugen als Zeichen einen der fünf regelmäßigen Körper, jedes einen eigenen. Mein Schiff, in dem auch die Jungfrau saß, hatte einen Globus. Einen Globus. Also da geht es jetzt noch viel weiter hinaus. Der Globus, also etwas Kugelförmiges, das steht in Wahrheit noch für die ganz, ganz weite kosmische Sphäre. Ein Himmelsglobus ist das eigentlich. Kein irdischer Globus. Also das geht noch über dieses fünfte Element, über die Äthersphäre hinaus.
Ist das Kristallhimmelsphäre?
Ja.
Schon, oder?
Kommt heran, ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, könnte man sagen. Richtig. Richtig. So, dann fahren diese Schiffe auch in einer ganz bestimmten Ordnung. Mein Schiff, in dem auch die Jungfrau saß, also hatte einen Globus. So fuhren wir in einer bestimmten Ordnung und jedes Schiff hatte nur zwei Mann Besatzung. Voran zog das Schifflein A. Es dünkt mich, darin läge der Mohr. Also der Kopf, genau, der Mohrenkopf. Er hatte 12 Musikanten an Bord, die fleißig spielten. Sein Zeichen war eine Pyramis, also ein Tetraeder. Das erste Zeichen, das Feuerzeichen. Dahinter fuhren drei Schifflein nebeneinander, B, C, D. Über diese wurden wir verteilt. Ich saß in C. Also der Christian Rosenkreuz sitzt in der Mitte, im mittleren Schiff. In der Mitte, jetzt danach, ich zeige euch die Zeichnung gleich. Also wir haben vorne an der Spitze das Schiff A mit dem Mohren. Dann kommen drei Schiffe, im mittleren davon sitzt der Christian Rosenkreuz. Das ist also das Schiff mit dem Globus. Dann danach kommen weitere zwei Schiffe, E und F. Also dahinter In der Mitte, das war es, in der Mitte fuhren die zwei schönsten und stattlichsten Schiffe E und F, ohne Menschen, nur mit vielen Lorbeerzweigen bedeckt. Ihre Fahnen trugen Sonne und Mond. Und zuletzt kam ein Schiff G mit 40 Jungfrauen. 40, die Zahl 40. Zahl 40 ist auch nicht zufällig. Zahl 40, Vierzahl hängt zum Beispiel zusammen mit dem irdischen Entwicklungszustand, weil wir der vierte planetarische Zustand sind. Und Null ist immer etwas Abgeschlossenes. Null, sagt Rudolf Steiner öfters, kann man auch als Ei deuten. Das, aus dem schlüpft was aus, aber das heißt, es kommt aus der Vergangenheit. Also zum Beispiel vergangene planetarische Zustände, die werden alle mit Null schon abgeschlossen. Die sind fertig. Und jetzt kommt der Vierer. Der Vierer ist unserer. Der vierte Zustand. Also die Zahl 40 hat immer was damit zu tun, dass jetzt das Irdische aus dem Vorhergehenden erscheinen kann. Also dass etwas, was aus einer alten Entwicklung kommt, sich ins Irdische, ins wirklich Irdische verwandeln kann. Also das heißt, die Erdenaufgabe erfüllen kann. Das ist die Zahl 40. 40 Tage durch die Wüste oder solche Sachen immer, wo das auftaucht.
Und wir haben so Ostern auch immer, gell? Mit Pfingsten.
Ja, 40 genau.
Tage später. In der Wüste, ja, die kommen oft vor.
Ja, die kommen oft vor, ja. Also da, das ist immer ein Punkt, wo das ausreift bis zum wirklich Irdischen. Dass es wirklich den Anschluss also an die irdische Entwicklung findet. Ja, und also das ist die Ordnung. Ich kann euch das zeigen im Buch. Also falls der Mauer voran, haben die drei Schifflein, also der Mauer voran, A, dann die drei Schifflein, der Christian Rosenkreuz mit der Jungfrau Alchimia im Mittleren, dann die zwei prächtigen Schiffe, wo keine Menschen drauf sind, und Sonne und Mond tragen die als Fahne, und hinten die 40 Jungfrauen.
Und seine Mitstreiter müssen
da. Sie sind verteilt, also auch die sind verteilt. Also es müssen offenbar überall drei sein. Weil da sind die ganzen Gefährten, also neun sind es. Also müssten die auf die. Weil da sind keine Menschen drinnen, überhaupt nicht. Da sind nur die Jungfrauen drin. Und da ist der Mauer. Und wenn ich das richtig gesehen habe, da steht nichts, dass dort Leute. Ja, genau, ja, ich sag's dir, dahinter fuhren drei Schiffe nebeneinander, B, C, D. Über diese wurden wir verteilt. Ja, ja.
Ja, aber in der Mitte.
Ja, ja, also diese drei, aber das heißt, auf jedem der Schiffe, schätze ich mal, werden drei sein. Ich glaube nicht, dass es asymmetrisch verteilt war.
Ja.
Könnte natürlich auch sein, aber wird wohl nicht sein. 3x3 ist 9 und 9 sind es ja mit dem Christian Rosenkreuz. Weil 7 haben die Prüfung bestanden mit den Gewichten, er war der 8. und durfte noch einen, der gescheitert ist, auswählen. Also das sind die 9.
Die Alchemia ist mit ihm.
Ist mit ihm, genau, im mittleren Schiff. Genau. Genau, genau. So, als wir in dieser Ordnung den See überquert hatten, gelangten wir durch einen engen Arm auf das eigentliche Meer. Dort erwarteten uns alle Sirenen, Nymphen und Meergöttinnen, die sogleich eine Meerjungfrau zu uns sandten, um uns ihre Gabe und Ehrerbietung zur Hochzeit darzubringen. Also jetzt kommen die ganzen Meereswesen. Das Meer ist schon wieder so was Interessantes. Also Meer, schon See und Meer ist erstens einmal ein starkes Bild für die Imaginationskraft überhaupt. In der Bibel kommt es oft vor, namentlich im Neuen Testament. ganz stark bei der Szene mit Petrus, den Jüngern und am See Genezareth, wo der Sturm aufkommt, die fahren hinaus und der Christus kommt ihnen auf dem Wasser entgegen, wo er übers Wasser wandelt und dann zum Petrus sagt, na steig heraus aus dem Boot, komm zu mir. Und geht nicht unter, genau. Das ist natürlich kein physisches Ereignis, sondern es ist ein imaginatives Ereignis. Also es heißt so viel wie geh in dieser stürmischen, ätherisch-astralischen Welt, für die steht da jetzt das Wasser, weil da ist nichts Festes. Wenn ich in den Bereich dieser Lebenskräfte komme, die aber durchmischt sind mit den astralischen Kräften, das ist nämlich auch so ein wunderschönes Bild, Wasser ist eigentlich der Träger der Lebenskräfte, aber Luftelement drin, wenn das wellengepeitscht ist und aufschäumt dadurch und so ist auch das Luftelement drin, Luft und Wasser durchmischt sich da, das ist ein wunderschönes Bild für diesen Übergang vom Ätherischen ins Astralische, beziehungsweise umgekehrt. Das greift eigentlich immer ineinander, die gehören sehr stark zusammen. Selbst zum Beispiel bei einer Pflanze, die ja eigentlich keinen eigenen Astralleib hat, aber total davon abhängig ist, dass eben jetzt von außen die Astralkräfte hineinkommen, sonst überhaupt dort, wo es dann zu den Blütenpflanzen geht. Also der Evolutionssprung von den Farnen und dem ganzen Zeug und Schachtelhalmen zu den Blütenpflanzen besteht darin, dass jetzt wirklich sich das Astralische beginnt, in der Blüte, in der Fruchtbildung dann und da eigentlich schon hineinzumischen. Das ist so wie wenn die Luft den Schaum bildet am hochgepeitschten Wasser. Das ist so gerade so eine leichte Berührung irgendwo, aber man sieht am Bild des Wassers, wie aufwühlend das eigentlich schon ist und welche gewaltige Umgestaltung da stattfindet dadurch, also gerade dort, wo Astralisches und Ätherisches zusammentrifft und damit eine ganz neue, höhere Ebene eigentlich erreicht wird. Weil der nächste Schritt ist sozusagen im Grunde, dass die Blüte sich löst von der Pflanze, zu flattern anfängt und zum Insekt wird als Bild genommen. Dann löst sich's ganz, dann habe ich ein Wesen, das jetzt das Ätherische und das Astralische in sich harmonisiert hat. Und beides wirklich drinnen wirkt. Und was wichtig ja auch ist, weil sonst kann ich mir ja auch diese Ätherkräfte gar nicht zu Bewusstsein bringen. Nicht wahr? Bewusstsein, wenigstens Traumbewusstsein zumindest zunächst einmal, da brauche ich mindestens den Astralleib dazu, sonst der reine Ätherleib für sich wäre im Schlafbewusstsein, für uns zumindest. Also das heißt, er muss eingreifen in den Astralleib und indem er dort tätig wird, bildet er sich eigentlich ab im Astralischen und so entsteht da dieses bildhafte Bewusstsein. Das kann Traumbewusstsein sein, das kann uraltes Hellsehen sein, kann aber, wenn es bewusst wird, moderne Imagination sozusagen sein. Dann hebe ich es eigentlich sogar über das normale Tagesbewusstsein hinauf. Also, oder man kann es auch umgekehrt sagen, es gelingt mir mit dem Ich tief genug da einzudringen und dabei zu sein. Weil bei Menschen, dass das Bewusstsein kommt, also was ist notwendig? Ich brauche, also für die Imagination, ich brauche den Ätherleib, der formt. Ich brauche das Astralische, dass überhaupt ein wenigstens bildhaftes Bewusstsein entsteht und dass es wirklich selbstbewusst und wach wird, muss nur das Ich dazukommen. Weil sonst wäre es eben wirklich nur so wie in der Nacht im Traum. Dann wäre es aber noch keine moderne Imagination. Dann wäre es auch, höchstens könnte es sein, eben ein Traumbild oder ein altes, imaginatives Hellsehen, ein sogenanntes Bauchhellsehen. Das hat eben auch so einen traumartigen Charakter. Das heißt, das Ich ist nicht wirklich dabei. Und das reicht für unsere Zeit heute nicht mehr aus. Also es muss das Ich auch noch dazukommen zu dem Ganzen. Und das sind die Dinge, die die hier eine große Rolle spielen. Also das heißt, wenn ich mit den Ätherkräften umgehen will, muss ich schauen, dass ich, sich in richtiger Art im Astralleib abdrücken, dort bildformend werden, die richtigen Imaginationen dadurch gebildet werden, und das Ich muss aber auch dabei sein. Das darf nicht einschlafen sozusagen. Das muss sogar in der Nacht wach sein, in gewisser Weise. Nämlich, wenn wir äußerlich schlafen, trotzdem wach bleiben, das ist dann der höchste Punkt. Darum wird das geschildert, dass der Christian Rosenkreuz am Vorabend in der Nacht gesehen hat, wie die Särge auf die Schiffe verladen werden. Das heißt, in Wahrheit war er der Einzige, der sein Bewusstsein wach halten konnte, auch im Schlaf. Das Erwachen um Mitternacht oder so. Mit diesen Dingen hängt es zusammen. Ja, und jetzt kommen eben die Sirenen, die Nymphen, die ganzen Meergöttinnen. Naja, die sind auch genauso ein Bild für diese Kräfte eben zwischen dem wässrig-ätherischen und zwischen dem luftig-astralischen. Die haben daher auch immer so unheimliche Lebendigkeit, die drinnen ist. Sie haben aber auch aus dem Astralischen her können sie was unheimlich Verführerisches drinnen haben. Also daher sind diese ganzen Wasserwesen, überhaupt die weiblichen Wasserwesen, sind immer mit Vorsicht zu genießen. Man muss mit ihnen umgehen können, weil sonst schlucken sie die. Beim Goethe, das Gedicht der Fischer zum Beispiel, sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm, da war es um ihn geschehen und so weiter. Weg ist er. Die lockt ihn in die Tiefe hinunter.
Und der Odysseus hat sich auch anbinden lassen.
Der Odysseus hat sich anbinden lassen, genau.
Damit ihm nichts geschieht.
Genau. Und dadurch konnte aber die Ohren frei haben, das heißt, er musste konnte den Gesang aushalten. Er hat halt nichts machen können dagegen. Und genau das ist sozusagen notwendig. Ich muss diese unheimlichen Lebenskräfte erleben können, ohne gleich die Begierde zu kriegen, sie für alle möglichen egoistischen Zwecke einzusetzen. Dann reißt mir das total ins Verderben. Und die Mitwelt gleich mit. Das ist das Problem des Sirenengesanges. Das ist auch diese eigentlich gewaltigen Ätherkräfte, diese Lebenskräfte, die zugleich klingen auch, weil der Klangäther natürlich auch ganz stark dabei ist. Aber wehe, das ergreift das Astralische jetzt und geht mit dem Triebhaften durch. Also wenn es das zu stark ergreift, dann wird es gefährlich. Also da muss ich sozusagen es erleben können, ohne dass mir das gleich zur Tat reißt, ohne dass mein Wille dabei eine Rolle spielt. Ja, also die bringen jetzt ihre Geschenke da. Das ist auch im Faust kommt ja das genauso. Schätze scheitern, Tier verschlungen und so weiter. Im zweiten Teil bringen auch die ganzen Meereswesen, bringen alle möglichen Schätze her. Und das ist genau der Zeitpunkt, wo auch die Kabiren gebracht werden. Wir bringen die Kabiren, ein friedlich Fest zu führen. Sind ihrer drei, der vierte wollte nicht kommen. Er sagte, er sei der Rechte, der für sie alle dächte. Das heißt, die haben was zu tun im physischen Leib, Ätherleib, Astralleib, ich, das ist der Denker, der für sie alle dächte, der wollte aber nicht kommen. Und dann sind eigentlich ihrer sieben. Ja, wo sind sie geblieben? Sind im Olymp zu erfahren. Also das heißt, das sind die höheren geistigen Wesensglieder.
Und dann haben wir den
achten. Und dann wäre noch der achte, an den noch niemand dachte. Da wird es überhaupt spannend. Der geht über die ganze Entwicklung noch hinaus. Und auch hier ist ja, wie wir gehört haben, der Christian Rosenkreuz von den Auserwählten, der Achte. Sieben. Die sieben sind sozusagen in der regulären Entwicklung drinnen. Der Achte weist bereits darüber hinaus. Das heißt, wenn ich es jetzt ganz im Großen nehme, weist er über die ganze siebengliedrige planetarische Entwicklungskette hinaus. Also über den Vulkanzustand, der sozusagen der Endpunkt unserer kosmischen Entwicklung ist. Um dann etwas Neues anzufangen, was völlig Neues anzufangen. Was nicht mehr karmisch bedingt ist durch diese sieben planetarischen Entwicklungsstufen, was zwar die Kräfte mitbringt daraus, aber alles Karma ist abgeschlossen und jetzt beginnt eine völlig neue Entwicklung. Das heißt, eine, wo der Mensch dann ja steht auf der Stufe, wo heute die Elohim stehen, die biblischen Schöpfungsgötter eigentlich. Also das heißt, dann wäre der Mensch so weit, selber naturschaffend zu werden, also einen ganzen Kosmos zu schaffen. Da haben wir noch Zeit, müssen wir uns jetzt noch nicht genau den Kopf zerbrechen, wie das geht. Aber es ist nur so die Perspektive dorthin. Also das Entscheidende daran ist, dass wir, wenn wir mit diesen Kräften arbeiten, die hier besprochen werden, dann sind das schon welche, die dorthin zählen. So weit ist die Perspektive irgendwo. Alles, was vor dem Rosenkreuzertum ist, zielt eigentlich noch nicht dort wirklich hin. Das spielt sich noch innerhalb dessen ab. Also das zielt hinaus, also auf eine ganz neue kosmische Entwicklung, völlig neue. Und also sie bringen Geschenke mit und zur Hochzeit eben des Königs und der Königin. Die Hochzeit war halt sehr blutig jetzt, aber trotzdem bringen sie ein Geschenk. Und zwar bringen sie eine große, kostbare, gefasste Perle, rund und glänzend, wie sie weder bei uns noch in der neuen Welt jemals gesehen wurde. Eine Perle. Die Perle hat was mit den Mondenkräften auch immer zu tun. Perle ist immer, schaut ja auch fast so wie so eine Mondscheibe aus, wenn man es auf die Entfernung anschaut. Die Mondkräfte, die eben auch mit dem wässrigen Element zusammenhängen, die mit diesen Lebenskräften auch stark zusammenhängen. Also Gott, die Fortpflanzungskräfte hängen ja auch mit dem Mondzyklus zusammen. Das ganze Meer hängt mit dem Mondzyklus zusammen. Also diese Kräfte muss man auch mitnehmen. Und es wird jetzt die Formation der Schiffe auch geändert. Also diese prachtvollen Schiffe E und F bilden jetzt die Mitte und rundherum postieren sich im Fünfeck die anderen Schiffe. Also das schaut dort so aus. E und F, die wo keine Menschen drinnen sind, in der Mitte und dann der Rest im Fünfeck.
Da bleibt aber noch immer ein Schiff, das unbesetzt ist.
Die zwei in der Mitte sind unbesetzt. Und naja, eins ist mit das G ist mit den Jungfrauen. Ach, und das A, das ist auch unbesetzt, da ist nur der Mohrenkopf drin.
Ja. Aber die Jungfrauen.
Die sind im Schiff G. Das ist ein Unfallplan. Und die Nymphen umringen jetzt diese Schiffe und beginnen mit lieblicher Stimme zu singen. Nichts besser ist auf Erden, denn die schön edel lieb, damit wir Gott gleich werden und keins das andere trüb. Lasst uns dem König singen, das weite Meer soll klingen, wir fragen, antwortet ihr: Was brachte uns zum Leben? Die Lieb. Was hat uns Gnad gegeben? Die Lieb. Woher sind wir geboren? Aus Lieb. Wie wären wir verloren? Ohn Lieb. Wer hat uns dann gezeuget? Die Lieb. Warum sind wir gesäuget? Aus Lieb. Was sind wir Eltern schuldig? Die Lieb. Warum sind sie geduldig? Aus Lieb. Was lässt uns überwinden? Die Lieb. Kann man auch Liebe finden? Durch Lieb. Wo kann gut Werk erscheinen? In Lieb. Wer kann noch zwei vereinen? Die Lieb. So singt nun alle mit großem Schalle der Liebe zu Ehren. Sie möge sich mehren bei unserem König und der Königin. Ihr Leib ist hier, die Seel ist hin. So wir noch leben, so wir Gott gegeben, dass wie die Lieb und große Gnad geteilt sie hat mit großer Kraft, wir sie auch durch Liebesflammen glücklich wiederbringen zusammen. Dann soll dies Leid in große Freud, wenn's noch viel tausend Junge geit, verkehren sich in Ewigkeit. Also wieder dieses Motiv, also wo die Lebenskräfte mit den Liebeskräften zusammenhängen. Das ist also von ganz zentraler Bedeutung.
Die Perle hängt auch zusammen mit den Tränen.
Ja, ja, auch, ja, ja, genau, auch mit dem Schmerz, mit dem Leid natürlich, ja, ja. Ja, ja. Also diese wässrigen Kräfte da, die sind eh so ambivalent. Also einerseits sind es überschäumende Lebenskräfte, aber sie können sehr leicht ein Leid erzeugen. Und zwar so aber auf ganz unschuldige Weise, weil sie sind so kräftig und wenn das was nicht aushält, hat es ein Pech gehabt. Ja, weil man muss auch denken, die Lebenskraft selbst kann zerstörend wirken, wenn das Gefäß sie nicht aushält, im Grunde. Nicht wahr? Das ist so eine gewaltige Kraft, dass das physische Gefäß sozusagen zerbrechen kann, geradezu unter der aufschäumenden Lebenskraft. Das ist das Problem, also, dass diese Kräfte richtig dosiert werden müssen. Nicht nur, wenn sie zu wenig sind, sind sie schädlich, oder entsteht Schaden, sondern auch, wenn sie zu viel sind. Also man kann nicht sagen, na gut, immer mehr Lebenskraft, immer mehr, dann je mehr, desto besser. Das hat eine gewisse Grenze und an einer Grenze angestoßen, stirbt das Ganze, weil es diese Umgestaltungskraft nicht mehr aushält. Weil das Physische sozusagen zu spröde ist. Das kommt nicht mit dieser, weil Lebenskraft heißt ununterbrochene Verwandlung. Ununterbrochene Verwandlung, also ununterbrochene Erneuerung eigentlich. Findet ja in unserem Körper auch ununterbrochen statt, aber wenn das nicht gebremst würde, zum Beispiel durch unser relativ sprödes, widerspenstiges Physisches, dann würden wir uns viel zu schnell entwickeln. Und wir hätten keine Chance, wir würden mit unserem Ich gar nicht nachkommen, unser Ich-Bewusstsein ordentlich zu entwickeln. Wir hätten eine, weiß ich, tausendmal schnellere Entwicklung. Aber das Ich kommt dann nicht mit. Die Ätherkräfte kommen schon mit, aber und was das wirklich abbremst, sozusagen, diese Entwicklung, ist das relativ verhärtete Physische. Das bremst es ab. Das bremst es zurück. Weil das wehrt sich dagegen. Das will sich nicht ändern. Oder nur langsamer ändern. Langsam ändert sich alles, selbst die Gebirge verformen sich, fließen, bewegen sich, die ganzen Kontinentalschollen bewegen sich, fließen. Also selbst das, was ganz fest erscheint, fließt eigentlich in der Natur draußen. Aber halt zäh. Wenn's nicht so zäh fließen würde, dann hätten wir keinen Boden unter den Füßen. Dann wären wir immer noch in der alten Mondenwelt. Da gab es diesen wirklich festen Steinen am Boden eben noch nicht. Und erst dieser feste Boden gibt uns die Möglichkeit, uns aufzurichten, uns hinzustellen und uns unseres Ichs dadurch bewusst zu werden. Und erst dadurch, dass es uns bewusst wird, können wir es auch handhaben. Können wir was anfangen damit. Dadurch wird es eigentlich erst unser Ich. Weil es ist ja im Grunde dieselbe große kosmische Kraft, die die ganze Welt geschaffen hat. Das ist der Ursprung unseres Ich. Es ist eigentlich identisch mit dem großen makrokosmischen Christus-Ich. Es ist halt nur ein einzelner Aspekt davon. Aber die Quelle ist dort. Immer. Ich meine, man muss sich das, weiß nicht, man könnte sich das vielleicht so vorstellen, als den Christus als großen weißen Kreis. Und jedes einzelne Menschen-Ich ist ein genauso großer Kreis, aber jetzt mit einer ganz bestimmten Farbschattierung. Das ist der Unterschied. Dass er eine bestimmte Farbnuance hat. Alle Menschen zusammen würden wieder das Weiß ergeben. Also das heißt, jeder Mensch ist jedes Menschen-Ich ist ein bestimmter, ganz individueller Aspekt der Christuswesenheit, vom Ich her. Das heißt, dieses Paulus-Wort, das Rudolf Steiner oft zitiert in der Form nicht ich, sondern der Christus in mir, da ist mit diesem Nicht-Ich ist eigentlich nur das kleine Ego gemeint. Also damit ist gemeint eben nicht das kleine Ego, das ist nur der astralische Abdruck und so ist Ich und da wirken halt der Doppelgänger und die Widersacher und was Gott, was alles drinnen. Aber das eigentliche Ich ist ein Aspekt der Christuskraft, des makrokosmischen Ichs. Nicht zu unterscheiden davon. Nur durch die Farbnuance wird kenntlich, dass es eben nur ein einzelner Aspekt davon ist, ein ganz individueller. Ein einzelner, aber doch, weil der Kreis ja genauso groß ist, ganzheitlich trotzdem alles umfasst. Aber es filtert halt nur eine bestimmte Farbe heraus aus dem Ganzen. Und auch das zählt dazu natürlich zu diesem Prozess, wo ich sagte, man muss den Egoismus überwinden, selbst den feinsten Egoismus. Der feinste Egoismus wäre schon, naja, mein Ich, das ist so, man weiß nicht wo, wie, was, aber es ist jedenfalls ganz woanders als die anderen und hat mit denen nichts zu tun, ist eigenständig und Ding. Man muss sehen, es ist identisch mit dem Christus-Ich. Aber als individueller Aspekt. So groß muss ich denken. Und das ist schon gar nicht unser kleines Ich-Bewusstsein, was wir da haben. Weil mit unserem heutigen Ich-Bewusstsein, normalerweise, wenn man nicht als einen starken geistigen Schulungsweg ist, wissen wir vom Ich ja eigentlich nur dadurch, dass das Ich genau das ist, was wir nicht kennen. Und der Steiner gebraucht da oft das Bild dafür. Wir erkennen es deswegen so wie einen schwarzen Fleck auf der Wand. Dort, wo nichts ist, wo keine Farbe sozusagen ist oder wo ein Loch in der Wand ist, ich sehe es dadurch, dass nichts ist dort. Aber was sichtbar ist in Wahrheit eigentlich nur das Weiße rundherum. Das schwarze Loch sehe ich eigentlich in Wahrheit gar nicht. Es glänzt durch Abwesenheit sozusagen. Und so wissen wir von unserem Ich eigentlich nur dadurch, dass wir nichts von ihm wissen. Und was wir wissen davon, was wir im Bewusstsein haben, das hängt zunächst einmal im Alltagsbewusstsein alles mit dem Ego zusammen. Das spiegelt. Wenn wir Glück haben, ist das Ego so wohl erzogen worden, dass es irgendwie, wie soll ich sagen, die Impulse des wirklichen Ich widerspiegelt zumindest. Dann ist schon ein Fortschritt da. Aber trotzdem ist es auch dann nur, wenn es ein getreues Bild ist, ist es nur ein Bild des wirklichen Ich. Und das wirkliche Ich ist, muss ich so da draußen überall sehen, im ganzen Kosmos. Und darüber hinaus, über den Kristallhimmel hinaus. Kristallhimmel hängt schon sehr stark, das ist sozusagen die Grenze, von wo unser Ich hereinschaut. Es ist eigentlich jenseits des Kristallhimmels. wenn man die Dante-Geschichte nimmt, das ist er im Empyreo. Dort ja. Der Platz, wo die Gottheit selbst ist. Dort ist das Ich zu Hause. Und von dort schaut es da herein.
Aber das ist ja hochinteressant, denn trotzdem sagt ja der Christus, liebet einander wie dich selbst.
Ja, ja.
Nicht? Also auch das Kleine muss man lieben, aber man wird wahrscheinlich umgehen müssen, lernen.
Ja, ja. Ja, ja.
Aber man muss froh sein, ja. Dass wir es haben.
Man muss so sein, dass wir es haben. Und es hängt durchaus auch mit diesem anderen Gedanken zusammen, weil... die Erkenntnis dahinter steckt, wir alle haben dieses Christus-Ich in uns. Wir alle sind eigentlich, wir lieben einander als uns selbst, auch in gewisser Weise. Weil in jedem ist dieses Christus-Ich, nur mit einer anderen Schattierung drin. Es ist eben nicht etwas, wo eins neben dem anderen ist, sondern es ist verbunden. Es ist nur die andere Nuance. Und alle zusammen ergeben das große makrokosmische Ich sozusagen. Und dazu müssen eigentlich alle versammelt sein, im Geiste sozusagen. Dann habe ich das Große. Also das heißt...
Also das heißt eigentlich auch die Ungeborenen und die Verstorbenen.
Ja, 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 natürlich.
Und die Verstorbenen, ja. Also das sind jetzt die Nächsten.
Das sind die Nächsten, richtig. Ja.
Nicht? Und dann gibt es ja vieles noch, was wir nicht so genau kennen.
Ja, 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 ja.
Also wenn man das auch immer wieder mit einbezieht, ne?
Das ist ganz wichtig,
das
ja,
heißt, ja. Dann hat man wenigstens schon einen Schritt getan, das heißt aber die Gegenwart und Vergangenheit und Zukunft.
Ja, 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 ja. Also für unsere Zeit ist es auf jeden Fall ganz wichtig, sich bewusst zu werden, Menschheit umfasst die jetzt gerade Lebenden und ganz wesentlich eben auch die sogenannten Toten, die drüben sind. Die ja selbst jetzt in unserer Zeit immer noch mehr sind, die drüben sind. Obwohl heute viele zur Inkarnation drängen, also es staut sich ja in unserer Zeit ziemlich auf Erden. Aber es sind viel mehr noch immer, die drüben sind und die aber durchaus mitwirken ja hier auf Erden. Und wie soll ich sagen, die wirklich vernünftigen Dinge kann man ohne diese Verbindung gar nicht machen. Weil überhaupt Tote, die noch nicht so lange drüben sind, also sehr viele Kräfte gerade freimachen können, die durchaus noch für irdische Aufgaben tauglich sind, die jetzt erst drüben reifen, befreit von den Hindernissen des physischen Werkzeugs, die aber eigentlich noch Ideen sind und schöpferische Gedanken sind, die für die Gestaltung des Irdischen unmittelbar wichtig sind. Und wie soll ich sagen, wenn man gute Einfälle bekommt, ist die erste Station, wo man anfangen kann, sozusagen die Welt der Toten.
Und wieder hilft uns die Kunst, und zwar der fliegende Holländer.
Ja, ja, ja.
Das ist herrlich.
Ja, ja.
Aber die sind noch Unerlöste, also die können noch nicht so geben, sondern denen schenkt man halt. Ne?
Ja, 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 richtig.
Und
ja. Richtig.
Die Senta, ja, Senta.
Ja, ja, die genau. Eisen,
die hat das geschafft dann.
Genau. Ja, ja.
Wieder, in der Kunst, das ist so herrlich, dass wir alles
ja, auch ja, in der Kunst haben. Ja, ja, in der Kunst sind wunderbare Bilder. Also, da, ja. Also darum dieses wirklich lebendige Denken auch, dieses lebendig bildhafte Denken, das ist ja ein künstlerisches Denken in Wahrheit. Hat trotzdem die Klarheit der Logik, aber es ist künstlerisch gestaltend, nicht nur logisch ableitend. Es ist logisch dann im Nachhinein, wenn ich jetzt das gestaltet habe, dann sehe ich, aha, das passt da zusammen, so wie beim Menschen halt Kopf und Hände und Füße normalerweise irgendwie zusammenpassen. Aber es ist eben nicht konstruiert, es ist nicht da ein Kopf da aufgeschraubt und da irgendein Arm da angeschraubt, sondern es ist sozusagen aus einem plastiziert, es ist ja wunderbar, wie das aus dieser befruchteten Eizelle, aus dem winzigen Kugel da, dann fängt sie das zu teilen an, wird eigentlich noch gar nicht größer, fängt sie aber auch schon an zu gestalten und irgendwann ist ein ganz individueller Mensch da. Und da ist aber nichts zusammenkonstruiert, sondern das eine teilt sich, gestaltet sich, wird dann langsam, kriegt Asymmetrien gewisse und also Kopfende, Fußende sozusagen, differenziert sich links, rechts und diese Dinge. Das ist ja ein wunderbarer künstlerischer Prozess. Und wenn wir Kunst betreiben, arbeiten wir genau mit denselben Kräften. Es sind genau dieselben Kräfte. Wenn wir plastizieren oder was, sei es wirklich in Ton oder Ding, aber sei es auch in Worten, in Gestik, es sind diese Kräfte drinnen. In der Arrhythmie. Es sind diese Kräfte. Da sind sie halt jetzt in Geste umgesetzt. Aber es ist genau die Bewegungsgeste, die diese Kräfte machen in uns und die uns hervorbringen. Und auch eben die ganze Natur draußen. Weil die kommt ja alle aus dem Lebendigen, aus dem lebendig Gestalteten. Und das heißt, das ist eines der ganz wichtigen Dinge, die zukünftige Wissenschaft wird zugleich Kunst sein müssen. Ohne deswegen die, wie soll ich sagen, mathematische Präzision zu verlieren. Das eine schließt das andere nicht aus. Es muss einander ergänzen. Es ist halt so zu Beginn der Neuzeit ein bisschen auseinandergeklafft. Das eine ist das Künstlerische, das halt relativ wenig mit den mathematischen Verstandeskräften zu tun hat. Und das andere ist die Naturwissenschaft. Entschuldigt. Die Naturwissenschaft, die halt nur sich auf dieses Rechnerische stützt. Wobei im Rechnerischen ja eigentlich in Wahrheit die Kunst auch drinnen ist, weil es ist die andere Seite der Musik. Das hängt ja ganz eng zusammen. Diese Zahlen, Rhythmen und so, die andere Seite wäre die Musik. Also wenn es mir gelingt, sozusagen eine mathematische Formel auch zu komponieren und musikalisch zu erleben, dann wären wir schon einen Schritt weiter. Also das ich warte auf die erste Formel, die man als Symphonie hört. Das wird kommen, das ist gar nicht so bildhaft. Ich meine, unsere Formeln sind einfach nur zu abstrakt, zu einfach, zu simpel. Also würde ich da sagen, um Gottes Willen, sind eh schon kompliziert, aber jetzt steht es nicht mehr drauf, der gute Einstein ist schon weg. Aber im Prinzip ist das alles nur so unheimlich simpel. Wir haben es im Künstlerischen, haben wir einen viel größeren Reichtum, allerdings nicht voll das Bewusstsein meistens dabei.
Das, glaube ich, müssten wir dazugeben.
Das müssen wir dazugeben, ja. Das müssen wir dazugeben. Also das...
Herrlich, also Mysteriendrama haben wir es gehört. Wie
ja, absolut.
Ist noch nicht, überhaupt, die ganze Schöpfung ist ja noch nicht fertig, ne? Sondern es geht durch richtig. Den Menschen.
Richtig, ja. Ja. Und eben dazu muss man ja eben gerade, wie es im Drama so schön ist, im Vorspiel-Zwischenspiel, Kunst kann nicht sein, einfach Nachahmung dessen, was eh schon fertig ist in der Natur, das kann ich nur schlechter nachahmen, als es in Natura ist. Wenn ich einen Apfel mal und dann sage ich, bei zwei natürlichen Apfel, hier, der ist wie gemalt, dann ist das eigentlich ein Schnaps, der echter Apfel ist ein echter Apfel. Und das Bild kann noch so schön gemalt sein, es ist ja nichts im Vergleich zum wirklichen Apfel, trotz allem. Aber ich kann etwas, wenn ich als Künstler geschickt bin, etwas sichtbar machen im Zusammenspiel der Dinge, die ich darstelle, was eben in der Natur noch nicht verwirklicht ist. Dann kommt, also das heißt, das, was eigentlich wartet, darauf weitergeführt zu werden. Dann, und das übertragen auf die Naturwissenschaft. Das heißt, nicht nur beschreiben die Welt, wie es bisher geworden ist, dann habe ich diese festen Naturgesetze, die scheinbar unentrinnbar sind. Sie sind deswegen unentrinnbar, weil es dann nur mit dem Schutt der Vergangenheit zu tun hat, im Grunde. Vergangenheit ist eben, wie sie ist. die kann ich nicht mehr ändern. Das heißt, das rollt halt weiter. Das ist wie wenn ich einen Wagen einmal den Hügel runterrollen lasse, wenn ich ihn einmal in Bewegung gesetzt habe, rollt er. Und er rollt und er rollt und er rollt. Und walzt halt alles nieder, wenn er schwer genug ist. Aber jetzt geht's darum, aus eigener Kraft den Aufstieg zu schaffen. Und was Neues zu machen, also den willentlichen Schritt nach vorne. Da ist noch alles offen, alles frei. Also das heißt, die Mitgestaltung der Welt, an der sind wir ja eigentlich schon beteiligt. Wir üben uns ja in Wahrheit schon durch die Schöpferkräfte. Wir sind gerade auch im Leben zwischen Tod und neuer Geburt, sind wir mitbeteiligt daran, dass die Erde inklusive Vegetation und allen namentlich, also mit den Lebenskräften und so, sich so verändert, dass wir dann eine Inkarnation in der nächsten schon wieder ein bisschen was anderes finden. Die ganze Lebensatmosphäre der Erde ändert sich. Im Grunde kommen wir erst wieder, wenn diese Änderung da ist. Heute ist das eh so rasant, dass wir relativ schnell wiederkommen, auch weil sich die Erdenverhältnisse unheimlich schnell ändern. Auch die Naturverhältnisse, wenn man bei mir denkt zurück, also Zeit industrielle Revolution oder was, so wirklich groß und stark dann ab Mitte des 19. Jahrhunderts und wo wir heute stehen. Und vorher Goethezeit noch mit dem Pferd unterwegs, mit dem Pferdewagen vielleicht und Punkt. Das ganze moderne Technik gibt es im Prinzip nicht. Heute ist sie allgegenwärtig bis ins kleinste Dörfel. Selbst bis in den Himalaya irgendwo. Ja, ich meine, die sitzen zwar in der Blechhütte vielleicht oder in der Strohhütte, aber drin haben sie trotzdem dann irgendein Handy oder irgend sowas. Bis dorthin. Sonst haben sie vielleicht nichts, aber das haben sie. Und also heute ändert sich die Welt unheimlich rasch. Auch die Naturwelt.
Ja.
Im Moment halt hauptsächlich Zerstörungskräfte, muss man auch dazu sagen. Wie viel Neues kultivieren wir eigentlich? Aber da ist zum Beispiel die große, große Aufgabe der biologisch-dynamischen Landwirtschaft.
Genau.
Wenn man da wirklich den Gedanken drin sieht, Erdheilung sozusagen, die Erde zu heilen. Also diese Heilkräfte sind unheimlich wichtig.
Ich weiß nicht, wie lange haben wir noch Zeit? Könnten wir das noch einmal über die Liebe hören?
Ja, freilich.
Zum Abschluss.
Ja, ich
weiß nicht, ob
schon Abschluss ist. Ja, es ist, ja, ja, ich glaube, es passt.
Ich glaube,
es ist jetzt ein guter... Ding, es ist so umfangreich, es hat jetzt, glaube ich, eh keinen Sinn, jetzt wieder die nächsten Bilder dazu zu bringen, weil es ist zu viel dann. Es ist zu viel. Und ich wiederhole es sowieso auch die nächsten Male wieder, weil was man wirklich hat davon, wie ich schon öfters gesagt habe, man muss mit den Bildern leben. Das heißt, man muss sie sich immer wieder vergegenwärtigen und irgendwann fangen sie an, wirklich was zu erzählen. Jetzt hat man mal einzelne Splitter. Manches sagt einem gleich was, aber man sieht es vielleicht noch nicht im Zusammenhang. Und da muss man halt einfach durch sagen, gut, okay, ich verstehe jetzt noch nichts viel, aber ich lebe mit den Bildern eine Zeit lang.
Ja.
Zeit lang kann jahrelang sein.
Ja.
Das ist also ganz... ganz der Gegensatz auch zum heutigen intellektuellen Wissen, bloß möglichst in einer Stunde ein ganzes Lexikon in Kurzfassung, aha, jetzt habe ich das Fachgebiet auch den Überblick darüber. Na, dann weiß ich nichts. Gut. Nichts besser ist auf Erden, denn die schön edel lieb, damit wir Gott gleich werden und keins das andere trüb. Lasst uns dem König singen, das weite Meer soll klingen. Wir fragen, antwortet ihr. Was brachte uns zum Leben? Die Lieb. Was hat uns Gnad gegeben? Die Lieb. Woher sind wir geboren? Aus Lieb. Wie wären wir verloren ohne Lieb? Wer hat uns dann gezeuget? Die Lieb. Warum sind wir gesäuget aus Lieb? Was sind wir Eltern schuldig? Die Lieb. Warum sind sie geduldig? Aus Lieb. Was lässt uns überwinden? Die Lieb. Kann man auch Liebe finden? Durch Lieb. Wo kann gut Werk erscheinen? In Lieb. Wer kann noch zwei vereinen? Die Lieb. So singt nun alle mit großem Schalle der Liebe zu Ehren. Sie möge sich mehren bei unserem König und der Königin. Ihr Leib ist hier, die Seele ist hin. So wir noch leben, so wir Gott gegeben, dass wie die Lieb und große Gnad geteilt sie hat mit großer Kraft, wir sie auch durch die Liebesflammen glücklich wiederbringen zusammen. Dann soll dies Leid in großer Freud, wenn's noch viel tausend Junge geht, verkehren sich in Ewigkeit. Das Leid soll sich verkehren in große Freud. In Ewigkeit. Ja, mit diesem Lied fahren sie jetzt weiter, weit aufs Meer hinaus, bis sie dann kommen zur Insel, wo der Turm Olympia steht, der Turm des Olymp. Der Olymp ist da ein Bild für die geistige Welt. So wie beim Faust sind im Olymp zu erfahren, ja, bei den Kabiren. Sind eigentlich ihre sieben, wo sind sie geblieben? Sind im Olymp zu erfahren. Dort west auch wohl der Achte, an den noch niemand dachte und so weiter. Ja, diese Insel werden wir uns dann das nächste Mal anschauen. Also dort wird dann dieses kymische Werk vollbracht. Da ist eben ein Turm. Der Turm besteht eigentlich aus sieben zusammengebauten Türmen und hat sieben Stockwerke. Ja, ja, es ist ein ordentliches Gebäude. Also sieben, das sind eins ein Türmchen in der Mitte und sechs rundherum, aber so, dass das innen ineinander übergeht und das Ganze in sieben Etagen geteilt.
Darf ich mir, oder ja, eventuell könnte man das abschreiben, das Gedicht und das
jede. Ich kann das kopieren, ja.
Und dass jeder das vielleicht hat, weil ja. Mit dem kann man leben. Gell?
Ja, ja.
Wenn es einmal
ist sehr schön.
Kommt,
gell?
Ja,
ja. Nur singen weiß ich nicht.
Nein, sie. Wir werden es einmal sprechen, genau. Vielleicht ergibt sich dann ein Gesang.
Sehr schön.
Vielleicht wird es ja sehr in ein Gesang, wenn wir es machen. Ja, genau.